Ja, Hosianna in der Höhe, haben wir gerade gesungen, oder wir möchten an Palmsonntag einfach dran denken, uns dran erinnern, wie Jesus nach Jerusalem eingegangen ist, eingezogen ist. Und wahrscheinlich verbinden wir diesen Tag alle mit Palmzweigen und eben auch mit dem Esel, mit dem Jesus eben nach Jerusalem eingeritten ist. Und ich habe mal geschaut, so zum Spaß irgendwie, was es mit dem Esel auf sich hat, wie oft eigentlich der Begriff Esel in der Bibel vorkommt. Kann mir einmal, oder mal so ein Tipp insgesamt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich arbeite viel mit Bible-Server zusammen oder arbeite viel mit Bible-Server. Und da kann man einfach zum Beispiel Esel reingeben und dann kommen alle Bibelstellen, die es eben, wo Esel vorkommt. Und was glaubt ihr, wie oft kommt Begriff Esel vor?
Zweimal.
90 Mal kommt Esel in der Bibel vor. Genau, ganz kurz so ein paar Stellen. Zum Beispiel das erste Mal kommt es in 1. Mose 12, Vers 16 vor, als Abraham nach Ägypten zog und dort von Pharao Geschenke bekommt, Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde und eben Eselinnen und Kamele. Ein anderes Mal lesen wir davon, dass Israel gegen die Midianiter kämpft und 61.000 Esel als Kriegsbeute erbeutet. Da liest man ja auch oft drüber. Man liest solche Bibelabschnitte in 4. Mose, da liest man eh drüber, da kommt dann so eine Riesenabhandlung, was sie da alles mitnehmen. Aber auf einmal steht da 61.000 Esel. Oder, auch interessant, der Esel kommt sogar zweimal in den 10 Geboten vor. Ja, einmal im Sabbatgebot, am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh und auch nicht dein Fremdling. Und im zweiten, oder welches ist das zweite Gebot von den 10? Vielleicht? Genau, ja. Also das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Also vielleicht ist es ja heute so, dass man sagt, man begehrt, also so wie wenn man vielleicht heute den Porsche oder Ferrari oder so von irgendjemand begehrt, so war wahrscheinlich der Esel damals das Ding sozusagen. Und wir lesen davon auch ganz interessant, wenn man vom Esel spricht, 4. Mose 22, 21, eine ganz besondere Stelle über eine Eselin. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, da spricht sogar Gott durch einen Esel. Und ich habe fast überlegt, da könnte man fast eine ganze Predigt draus machen. Das ist so ein besonderer Text, aber ich möchte es ganz kurz, vielleicht mache ich es irgendwann mal, ganz kurz durchgehen, dass dort einfach Gott bei Bileam den Esel benutzen kann. Also Bileam ist eigentlich nicht vom Volk Israel, sondern er hat eigentlich vorgehabt, das Volk Israel zu verfluchen. Ist hingegangen auf seinem Esel und auf einmal hat sich der Engel des Herrn in seinen Weg gestellt und der Esel hat halt gebockt und wollte diesem Engel des Herrn ausweichen, der eigentlich ein Schwert in der Hand hat. Und dadurch wurde sein Fuß eingeklemmt und also viel schief gelaufen. Und dann war er mit den Nerven am Ende und wollte eigentlich seinen Esel dann fast schon töten. Und dann hat Gott den Mund des Esels aufgemacht und hat gesagt, warum möchtest du mich schlagen oder warum hast du mich geschlagen? Ich habe dich doch vor dem Engel des Herrn bewahrt. Und das Interessante, durch diese ganze Begebenheit verflucht Bileam nicht das Volk, sondern am Ende segnet er das Volk Israel. Durch so einen unbedeutenden Esel, könnte man sagen, ändert er seine Meinung, weil er merkt, das Volk ist doch gesegnet von Gott und ändert seine Meinung und flucht nicht das Volk, sondern er segnet das Volk. Also ich habe eigentlich so gedacht, man könnte wirklich eine Predigt drüber machen. Also wir sehen, Esel sind ziemlich wichtige Tiere in der Bibel und auch Jesus hat natürlich den Esel nicht einfach nur so gewählt, sondern es hat ja einen Grund. In Sacharja 9, Vers 9 steht ja schon vorausgesagt, dass der kommende Retter in Demut und Niedrigkeit kommt und nicht als Sieger auf einem hohen Ross. Also das ist natürlich das genaue Gegenteil, wie das Pferd, dieser Esel, soll nämlich Demut und Niedrigkeit drücken, während das Schlachtross ja diese Heeresführer benutzen und sozusagen das Siegeszug. Und deshalb kommt Jesus ja auch auf einem Pferd wieder, auf einem Ross, wenn er dann das zweite Mal wiederkommt, um diesen Gegensatz zu verdeutlichen. Einmal in Demut und einmal in Herrlichkeit. Aber lasst uns jetzt einfach diesen Text lesen, diesen Palmsonntagstext. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hineingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Was für eine Stimmung, wenn man das so liest. Eine Aufbruchsstimmung, hunderte Menschen am Straßenrand versammelt und alle heißen diesen Jesus willkommen, der da einzieht auf so einem Esel. Und die Menschen zeigten ihre Begeisterung, indem sie ihre Kleider vor ihm ausbreiteten, ihre Palmzweige abhauten und dann vor Jesus hinlegten, und sie riefen eben Hosanna oder Hosanna, je nachdem: Gepriesen sei der Herr, der im Namen des Herrn kommt. Und es war einfach diese Erwartungshaltung da. Endlich kommt der Retter, endlich kommt die Befreiung, auf die wir so lange gewartet haben. Sie haben ihre Stadttore weit aufgemacht, ihm ihre Kleider ausgebreitet und ihn lauthals begrüßt: Hosanna dem Sohn Davids. Und Hosanna auf Hebräisch sind eigentlich zwei Worte: Hoshia, na. Und das heißt eigentlich übersetzt: Herr, hilf. Also Hosanna denken wir ja oft, wenn wir so in Lobpreisliedern singen, gibt es ja auch das englische Lied von Hillsong, das Hosanna, ganz bekannt zum Beispiel, dass es eigentlich ein Lobgesang ist oder ein Lobausspruch, sage ich mal. Aber es ist in erster Linie eigentlich ein Hilferuf. Es ist beides. Es ist schon ein Lobpreis und ein Dank, dieser Ruf Hosanna, aber es ist eben auch dieser Ruf nach dem Helfer, nach dem Erlöser, nach dem Retter. Herr, hilf doch. Und das Volk erwartete diesen Messias, dass er sie aus der Not herausführte, und sie erwarteten ihn als denjenigen, der sie herausführt, der ihnen hilft aus ihrer Lage. Und deshalb das heutige Predigtthema: Hosanna, Herr, hilf deinem Volk. Und natürlich passt dieser Hilfeschrei: Herr, hilf deinem Volk, auch zu unserer heutigen Zeit. Vielleicht mehr denn je, wenn wir den Fernseher einschalten. Denn wir wissen durch die ganze Bibel hindurch, es ist ein einziges Wunder, dass das Volk Israel überhaupt noch existiert und nicht schon längst durch irgendwelche, es gab ja so viele verschiedene Völker oder Mächte oder Heeresführer, die das Volk Israel ausradiert haben wollten. Und es wissen natürlich auch die Israeliten, dass sie eigentlich nur durch die Gnade Gottes noch bestehen. Viele Verheißungen und Prophezeiungen im Alten Testament sind auch mit viel Elend und Not verbunden. Und das passt ja auch zur heutigen Zeit. Dieses ganze Leid, was in diesem Land passiert ist, früher auch im Dritten Reich oder auch jetzt vor kurzem bei diesen Attentaten, passen solche Bibelverse wie zum Beispiel Jesaja 33. Das ganze Land verkümmert und verwelkt, die Zedern auf dem Libanon verdorren. Welch ein trauriger Anblick. Die fruchtbare Scharon-Ebene gleicht einer Wüste. Die Bäume im Gebiet von Baschan und auf dem Berg Karmel verlieren ihre Blätter. Doch der Herr sagt, nun handle ich, jetzt greife ich ein und beweise meine Macht. Und es gehört ja immer zusammen. Einmal dieses Leiden und auf der anderen Seite, dass der Herr eingreift und sich als groß erweist an seinem Volk. Herr hilf uns doch. Das ist auch der Schrei, der heute gilt für dieses Volk. Herr hilf im Nahen Osten, Herr hilf in Syrien, Herr hilf im Libanon, im Gazastreifen, Herr hilf, dein Volk braucht dein Eingreifen und auch deine Führung und Weisung und auch deine Schranken manchmal. Und das ist auch mein erster Gedanke an uns heute. Mache dieses Gebet Hosianna, Herr hilf zu deinem Gebet. Lass uns zum einen in diesen Jubelschrei einsteigen, zu sagen, ja, der Herr kommt bald, auch heute, gilt genauso wie damals, dass wir sagen, ja, wir erwarten Jesus, Herr, komm bald. Aber eben auch die andere Seite. Vielleicht kommt Jesus auch ganz anders oder die Dinge, die jetzt passieren in nächster Zeit, auch in Israel, sind vielleicht auch ganz anders, wie wir es uns vorstellen. Keiner weiß es ganz genau. Wir wissen nur, wie es am Schluss aussieht, dass Jesus wiederkommt und in Sieg sein Reich aufbaut aus Jerusalem aus. Aber damals, zur Zeit Jesu, haben die Menschen eben einen Retter, einen politischen Retter erwartet. Jemand, der die Israeliten befreien sollte von den Römern. Jesus hat es aber oft klar gemacht, dass er nicht politisch befreien möchte. Er ist nicht mit dem Schwert gekommen, sondern er möchte sie geistlich von ihrer Schuld und Sünde befreien. Und deshalb lasst uns neben dem Frieden für Israel auch einfach um Erkenntnis für dieses Volk beten. So wie wir es ja auch für uns machen und auch für die Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Sie beten, Herr, zeig du dich den Menschen. So können wir einfach auch weiterhin beten, dass sich Gott den Israeliten offenbart als derjenige, der seinen Sohn gesandt hat und dass Jesus wirklich der Messias ist. Jesus ist gekommen, um etwas ganz Neues zu schaffen. Er kommt auf einem Esel, um zu zeigen, er ist der König der Niedrigkeit, der König der Demut, der Rettung auf eine ganz andere Art und Weise bringt. Er zieht nicht auf Schlachtrössern nach Jerusalem ein und räumt erstmal mit den Römern auf, sondern er kommt mit ganz gewöhnlichen Männern, mit 12 oder ein bisschen mehr, die dann eben sich auch angeschlossen haben. Ohne Waffen bewaffnet zieht er nach Jerusalem ein. Er kommt, um geistlich zu befreien und etwas ganz Neues zu schaffen. Psalm 118, auch ein Königspsalm. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Diesen Freudentag hat er gemacht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. O Herr, hilf uns doch. Auch da, soweit ich weiß, Hosianna im Ursprungstext. Gib uns Gelingen. Ein Priester ruft aus dem Tempel. Gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Hier in Gottes Haus segnen wir euch. Der Herr allein ist Gott. Er sieht uns freundlich an. Mit Zweigen in euren Händen beginnt den festlichen Reigen um den Altar. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich allein will ich ehren. Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Und wie gesagt, litt dieses Volk Israel in Jerusalem und auch im ganzen Land unter den Römern. Und man kann es vielleicht sich gar nicht so vorstellen, was überhaupt diese Belagerung oder diese Besetzung von den Römern bedeutete damals. Das ist was ganz anderes wie damals zum Beispiel in der DDR. Das war ja auch eine Besatzungsmacht, die Sowjetunion, die dort einfach die DDR sozusagen verwaltete in gewisser Weise. Aber damals war das wirklich eine existenzielle Belagerung an allem, was man tut und dem ganz normalen Leben sah man die Belagerung sozusagen. Sah man, dass die Römer da waren, ganz offensichtlich. Die Strafzölle der Römer, die waren enorm. Die Menschen konnten sich gerade noch so über Wasser halten. Die Israeliten wurden zum Kriegsdienst eingezogen, um für das Römische Reich zu kämpfen und zu vergrößern. Und die Israeliten hatten ja selber da gar nichts davon, wenn sie da in den Krieg ziehen, aber wurden eben eingezogen von Rom aus. Und ihre Kultur wurde unterdrückt. Sie mussten immer wieder aufpassen, dass sie nicht irgendwie sich bei verbotenen Zusammenkünften sich erwischen lassen. Und wenn man sich gegen die Römer erheben würde, folgten schwere Strafen und auch eben diese Todesstrafe, diese unmenschlichste aller Todesstrafen, wo ja auch die Römer immer wieder Abschreckung betrieben. Immer wieder sah man eben auch Kreuze an der Straße, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da läuft man durch dieses Land Israel und immer wieder hängen da Menschen an Kreuzen, ganz in der Öffentlichkeit. Natürlich als Abschreckung der Römer, dass man sieht, ja, was ist, wenn man sich gegen dieses Reich Rom erhebt. Also diese Zeit damals war einfach eine Schreckensherrschaft der Römer. Und nun versetzt euch mal in die Lage der Juden zu der damaligen Zeit. Auch diejenigen, die die Tora lasen, die haben alles das auch gelesen und haben gedacht, da kommt jetzt der Retter der Welt, der wohl jetzt einfach mal die Römer aus dem Land vertreibt und mit Schwert siegt. Zum Beispiel auch Psalm 72. Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Und man kann es doch fast nicht den Israeliten damals übel nehmen, dass sie das alles erwartet haben. Und dass sie es nicht verstanden haben, dass Jesus nicht zum Schwert greift und den Römern ein Ende macht. Und wahrscheinlich noch viel weniger verstanden haben, als dann später die Römer richtig Jerusalem platt machen, auch den Tempel zerstören. Da war wahrscheinlich alle Hoffnung verloren. Und die Israeliten haben gedacht, was soll das? Wo ist dieser verheißene Retter? Und ich möchte uns dazu ein kurzes Video zeigen, was das einfach verdeutlicht. Wenn man so viele Bibelstellen darüber liest, dass es offensichtlich ist, dass der König in Herrlichkeit kommt und auch das Volk Israel befreien wird und dann es nicht tut. Es ist ein Video, wo zwei Teams sich Bälle zuspielen, einmal das weiße Team und einmal das schwarze Team. Und ihr müsst zählen, wie oft sich dieses weiße Team den Ball zuspielt. Und mal gucken, was danach rauskommt. Genau. Ich muss nochmal auf Play drücken. Also in dem Video, in der Präsi drin. In der Präsi drin. Vielleicht mal schreien, also ein bisschen doof gelöst. Okay. Also es kam gerade.
This is a test of selective attention.
Also wie oft schmeißen sich das weiße Team den Ball zu. Genau.
How many passes did you count?
Und wie oft war's? 13, 14 Mal, 15 Mal war's. Aber habt ihr auch den Gorilla gesehen in diesem Video? Ja.
This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabrie and is copyrighted.
Genau, das nur ganz kurz. Damit möchte ich uns einfach zeigen, wenn man so viele Bibelstellen hat, die dieses Kommen des Messias als König zeigen, dann achtet man einfach nur noch auf das. Und man liest gar nicht solche Stellen, wie zum Beispiel Jesaja 53, wo der kommende Messias einfach in Niedrigkeit kommt. Und man ist so von diesen natürlich herrlichen und großartigen Bibelversen geblendet, sage ich mal, dass man das nicht sieht, dass Jesus eigentlich erst das erste Mal in Niedrigkeit kommt. Und so, denke ich, erging es den Juden damals und so geht es ihnen heute noch, dass sie sich auf die falsche Sache fokussieren. Den Messias eben als König sehen, triumphierend über die Römer und die ganzen anderen Bibelverse einfach nicht sehen oder einfach so wie diesen Gorilla nicht sehen, die eigentlich ganz offensichtlich ins Auge springen, aber dann doch nicht erkannt werden, wenn man sich auf die anderen Bibelverse so sehr fokussiert. Also der Fokus lag auf dem König Jesu, aber sie haben nicht erkannt, dass er zuerst mal sterben müsste, geistlich auch für unsere Schuld. Und deshalb mein zweiter Gedanke, Niedrigkeit und Herrlichkeit liegen nah beieinander. Und alles kam anders, wie sich die Israeliten es eben sich vorgestellt haben. Jesaja 53, was ich ja schon gesagt habe, spricht vom versprochenen Messias. Aber hier erkennen wir den ganz großen Unterschied zu den anderen Prophezeiungen, zu diesen herrlichen Prophezeiungen, dass der kommende Messias eben in Niedrigkeit kommt. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch dieser Vers spricht über den kommenden Retter, aber doch so anders wie Psalm 72 oder die Verheißungen an David, dass der kommende König ein ewiges Königreich aufbauen wird und alles gut machen wird. Und so war es aber Jesus. Die Volksmenge empfing ihn eine Woche vor der Kreuzigung mit Jubel und mit einer extrem hohen Erwartungshaltung. Sie erwarteten von Jesus Wunder und vielleicht, dass sich der Himmel auftut, sich Engelscharen zeigen und dass dann endlich die Römer vertrieben werden aus ihrem Land. Doch die Menschen verstanden diesen Esel nicht, diese Symbolik des Esels. Jesus musste beim ersten Kommen eben in Niedrigkeit und in Demut kommen und sein Leben für die Menschheit lassen. Sie verstanden das Kreuz nicht, sie verstanden Jesaja 53 nicht und sie sahen nur die Bibelverse, die von der zweiten Wiederkunft Jesu sprechen, die noch in der Zukunft liegt, auch heute noch. In Offenbarung 19, Vers 11 sehen wir oder lesen wir, dass der Messias eines Tages auf dem weißen Ross kommen wird. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Das ist das zweite Mal, wenn Jesus wiederkommt, eben auf einem Pferd, auf einem Ross reitend, aus dem Himmel kommend. Und das alles ist ja noch liegt ja in der Zukunft und darauf dürfen wir auch noch freuen und darauf dürfen wir auch hoffen und warten. Und mein letzter, dritter Gedanke noch, Jesus siegt durch Demut. Gott siegt nicht mit menschlichen Mitteln, Gott siegt auf eine ganz eigenartige, auf seine eigene geniale Art und Weise. Jesus verlässt seinen Platz im Himmel und gibt die ganzen Rechte, die er hat, auf. Seine ganzen göttlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Jesus wird ein Mensch und verzichtet auf seine Allmacht zum Beispiel auf seine Allwissenheit, auf seine Allgegenwart. Jesus kann nicht mehr überall sein wie davor, sondern er ist gebunden an einen menschlichen Körper mit menschlichen Bedürfnissen. Er muss sogar trinken und essen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie Gott Mensch wurde. Er handelt so anders, wie wir Menschen handeln würden. Wir Menschen würden immer höher und immer mehr und mehr haben, immer höher hinaus. Mehr Macht, mehr Ruhm, mehr Geld, mehr ist besser. Aber Jesus handelt eben genau anders. Er wird arm für uns und durch seine Armut macht er uns menschenreich. Da gibt es ja auch das Lied dazu. Wer würde sich als König anziehen? Wer würde sich als König, wenn er König wäre, sich anziehen wie ein Bettler und bei seinen Untertanen leben? Und wir lesen sogar davon, dass Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Eine unfassbare Tat. Da sehen wir, dass er einfach demütig durch und durch ist. Der König des Universums wäscht wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße. Und er gibt uns als Herr ein Beispiel, wie wir einfach auch untereinander wirken sollen. Demütig sein. Aber selbst die Fußwaschung ist nicht der tiefste Punkt im Leben von Jesus, sondern der tiefste Punkt, das kommt in allen Stellen durch, Jesaja 53 oder auch Philipper 2. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der Schöpfer der Welt lässt sich freiwillig ans Kreuz schlagen. Er stirbt auf die grausamste Art und Weise, die es gibt, um uns zu retten. Und in der Bibel steht, dass wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir von unserer Schuld befreit. Dann hat Jesus diese Schuld am Kreuz getragen, weggenommen. Und in 1. Korinther 13,5 steht einfach dieses Prinzip, die Liebe sucht nicht das ihre. Und das sehen wir auch an Jesus. Die perfekte Liebe ist selbstlos. Sie erwartet nicht Gegenliebe. Sie freut sich daran, aber sie erwartet es nicht. Und genau das erfährt auch Jesus. Er wird von seinen Jüngern verlassen. Er muss am Kreuz sterben, aber alle anderen haben ihn verlassen. Aber trotzdem liebt Jesus jeden Einzelnen weiterhin und auch uns, auch wenn wir versagen oder wenn wir uns von ihm abwenden oder wenn sein Volk sich von ihm abwendet und ihn bis heute nicht anerkennt, auch trotzdem dann liebt Gott uns. Und dieser Einzug in Jerusalem ist einfach so ein Sinnbild dieser selbstlosen Liebe. Am Palmsonntag zieht Jesus mit Applaus und Jubel in Jerusalem ein. Und nur 5 Tage später, dann an Karfreitag, wird Jesus auf dem Weg nach Golgatha bespuckt, geschlagen und beschimpft von den Einwohnern in Jerusalem. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Diese 5 Tage von diesem Hoch, von diesem Jubelschrei zu diesem Bespucken und Beschimpfen. Und obwohl Jesus weiß, dass ihn dieses Schicksal erwartet, ist er bereit und geht nach Jerusalem. Und deshalb lasst uns einfach auch so ein Beispiel an seiner Tat nehmen und versuchen, selbstlos zu leben. Und lasst uns nicht aufhören, auch für Israel und Jerusalem zu beten. Das Volk Israel wurde ja schon immer die letzten Jahre umzingelt, bedroht und angegriffen, wie auch schon zur damaligen Zeit der Römer. Und auch heute gilt dieser Hilferuf, Hosianna, hilf deinem Volk. Wir möchten da einstimmen einfach und Gott einfach auch bitten, dass er seinem Volk hilft. Auch mit Einsicht hilft. Vielleicht auch mit Einsicht politisch in manchen Sachen. Das darf Gott entscheiden. Denn ich denke auch, dass nicht immer das Volk Israel oder das politische Israel die richtigen Entscheidungen trifft und da auch manchmal einfach Korrektur braucht von Gott. Aber in erster Linie einfach das Geistliche, dass sie ja einfach Jesus erkennen. Und wir lesen in der Bibel, dass am Ende werden sie ihn erkennen. Aber wir wissen auch, und das ist ja auch ein Wunder, dass auch schon jetzt Leute zum Glauben an Jesus kommen. Kennen Michael Behner oder andere messianische Juden, die jetzt schon das erkannt haben, den Gott das aufs Herz gelegt hat, ihnen das Herz aufgemacht haben und sie haben auf einmal erkannt, ja doch, Jesus ist doch der Messias. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir eine Gebetsgemeinschaft einfach gemeinsam für Israel machen, damit einsteigen in dieses Hosianna. Und lass uns doch einfach dazu aufstehen und wer möchte, darf einfach für das Volk Israel jetzt beten, was ihm aus dem Sinn kommt. Und lasst uns einstehen für dieses Volk.